Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Guten Morgen. Deutsche Pfarrer in Stalingrad. Warum haben Kirchenmänner an der Front versucht, Hitlers Krieg Sinn zu verleihen? Antworten darauf hören Sie gleich. Danach erzählen wir die Geschichte eines jüdischen Kindes, das zum Schein christlich getauft wurde, um nach dem Zweiten Weltkrieg zu seinem Vater reisen zu können. Und wir ziehen Bilanz. Die Papstreise in den Kongo und den Südsudan ist gestern zu Ende gegangen. Was kann diese Reise bewirken? Die Schlacht von Stalingrad ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs und sie gilt als Wendepunkt, denn die Sowjetunion hat der deutschen Wehrmacht damals eine vernichtende Niederlage zugefügt. Anfang Februar 1943 war das, also vor 80 Jahren. Mittendrin auf deutscher Seite waren auch viele katholische und evangelische Geistliche, sogenannte Kriegspfarrer. Sie sollten die Moral der Soldaten stärken, selbst dann noch, als schon alles verloren war. Da deuteten sie das sinnlose Sterben um zum heldenhaften Opfertod, wie es üblich war im Nationalsozialismus. Mein Kollege Michael Hollenbach hat darüber unter anderem gesprochen mit der Historikerin Dagmar Pöpping.
Die Kriegspfarrer in Stalingrad traten grundsätzlich in der Rolle von Sinnstiftern auf. In dieser Rolle ging es darum, der brutalen Wirklichkeit des Kriegsgeschehens einen christlichen Sinn zu verleihen.
Die Historikerin Dagmar Pöpping ist Mitarbeiterin der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte in München.
Zum einen hatten die Kriegspfarrer die Aufgabe erhalten, die Kampfkraft zu stärken. Das heißt, sie mussten die Soldaten in ihren Gottesdiensten psychisch so einstellen, dass sie den Kampf irgendwie mutig und tapfer durchstanden. Und dafür bedurfte es eben der Sinngebung.
Einer vermeintlichen Sinngebung angesichts der dramatischen Lage der deutschen Soldaten. Schlecht ausgerüstet bei Temperaturen von minus 40 Grad. Hunger, Krankheiten, eingekesselt von der sowjetischen Armee.
In ihren Gottesdiensten begründeten die Kriegsfahrer, warum der Krieg aus christlicher Sicht notwendig war. Der Staat, der ja durch Hitler repräsentiert wurde, ist ein von Gott legitimierter Staat, der sich nun gegen den Angriff der gottlosen Bolschewisten verteidigte. Insofern war es im Sinne Gottes, für das Vaterland zu sterben.
Damit übersetzten viele Kriegspfarrer und auch die Militärbischöfe beider Konfessionen Hitlers Narrativ eines vermeintlich notwendigen Angriffskrieges gegen die Sowjetunion in christliche Deutungsmuster. Bis zur letzten Konsequenz. Dagmar Pöpping.
Bis hin zur brutalen Kriegführung. Das Argument war, der Gegner war gottlos, Bolschewisten, Rotarmisten hatten keine Seele und seien daher auch keine Menschen. Und wenn jemand kein Mensch mehr war, war er eine Bestie und die musste man eben auch nicht mehr besonders menschlich behandeln.
Allerdings war angesichts der ausweglosen Situation im Winter 1942-43 auch den deutschen Soldaten klar, dass es in Stalingrad nicht mehr um einen Sieg gehen würde. Die Alternativen hießen Tod bzw. Verwundung in der Schlacht, Suizid oder Kriegsgefangenschaft. Auch hier gegen Ende der Schlacht folgten Kriegspfarrer der nationalsozialistischen Ideologie vom Opfertod der Soldaten. Einer der führenden Nationalsozialisten, Hermann Göring, beschwor in einer Rede am 30. Januar 1943 den Opfermythos der Stalingrad-Soldaten.
Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Es hieß der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort, denn ein Volk, das so kämpfen kann, muss ihn. Und heute gilt dieses Opfer dort, das Gesetz für Deutschland zu sterben, wenn das Leben Deutschland diese Forderung an euch stellt.
Doch während die Nationalsozialisten als Referenzrahmen auf den Opfertod der Nibelungen oder auf den aussichtslosen Kampf Spartas an den Thermopylen verwiesen, ging das Deutungsmuster der Militärseelsorger in eine andere Richtung.
In der Wehrmachtseelsorge ging es unentwegt um Opferbereitschaft. Die christliche Theologie des Opfers war das zentrale Sinnangebot der Wehrmachtseelsorge im Ostkrieg, für den Stalingrad ja zum Symbol wurde. Die Pfarrer mussten erklären, warum sich diese Opfer lohnten. Und die Wehrmachtseelsorge tat das, indem sie bewusst den Tod der Soldaten in den Kontext der Passion Christi setzte. Und das Argument war eben, Christus hatte sich für die Menschen geopfert und wie Christus hatten sich nun auch die Soldaten für ihr Vaterland geopfert.
Doch es gab auch Pfarrer, die nicht in diesen Chor einstimmten. Zum Beispiel der evangelische Theologe Kurt Räuber, der in Stalingrad als Arzt tätig war. Berühmt wurde er durch die Holzkohlezeichnung der Stalingrad-Madonna.
Es gibt so Zitate von ihm, da spricht er davon, dass er an einem Abgrund von Sinnlosigkeit steht. Ihm selber war sehr bewusst, dass das alles völlig sinnlos ist, was er da tut.
Katrin Ochsen ist Pfarrerin der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Dort hängt das Original der Stalingrad-Madonna, das mit einem der letzten Flüge aus dem Kessel ausgeflogen werden konnte.
Ich denke, dass es Kurt Räuber sehr klar war, dass das für ihn keine Zukunft gibt, für die meisten seiner Kameraden ja auch nicht. Aber dass der Krieg nicht das Letzte ist, was es auf der Welt geben wird, auch nicht, wenn sie jetzt darin sterben müssen. Aber das ist eine Hoffnung, die über die Situation hinausgeht.
Kurt Räuber überlebte das Ende der Schlacht nur wenige Wochen. Völlig entkräftet starb er in sowjetischer Gefangenschaft. Wie rund 100.000 andere deutsche Soldaten.
Diese Dunkelheit und Trostlosigkeit, von der er umgeben war, hat er sozusagen auch schon transzendiert und gesagt, wir kennen solche Erfahrungen und wir wünschen uns Licht, Leben und Liebe. Also es bekommt schon sehr deutlich über die Situation hinausreichende Bedeutung.
Räuber gab der Zeichnung den Titel Licht, Leben, Liebe.
Also das Bild selber hat ja so eine archaische Gestaltung, eine Mutter mit ihrem Kind, Geborgenheit, Trost, Schutz. Das sind auch zeitlose Wünsche von Menschen. Das ist jetzt natürlich so, dass angesichts der Situation des Krieges jetzt in der Ukraine das auch nochmal auf eine ganz furchtbare Weise wieder aktuell wird.
Das Bild hing als Duplikat nach 1945 in vielen deutschen Wohnungen, berichtet Katrin Ochsen.
Es gibt sehr viele Menschen, für die das eine große Bedeutung hat. Gerade Familien, die auch den Vater oder Großvater dort verloren haben, für die ist das sehr oft sehr emotional. Und ich merke schon, dass das Bild auch dann, wenn man keine Beziehung hat, familiärer Art, dass allein die Darstellung schon Menschen sehr berührt.
Das Bild will angesichts der Sinnlosigkeit Trost und Hoffnung spenden. Demgegenüber stand bei vielen Kriegspfarrern auch nach dem Krieg noch ein ganz anderes Narrativ, erläutert die Historikerin Dagmar Pöpping.
Die christliche Stalingrad-Deutung hat massiv über den Krieg hinausgewirkt. Und da war es eben vor allem die christliche Theologie des Opfers, die weiterwirkte. Nach dem Krieg wurde das christliche Opfer-Narrativ in der Bundesrepublik ubiquitär, weil es war immer die Erzählung, dass die Soldaten an der Ostfront keine Täter waren, sondern Opfer. Opfer von Stalin und von Hitler. Beide wurden nun als Feinde des Christentums herausgestellt. Stalin war das natürlich vorher schon und Hitler dann nach dem Krieg, denen eben die christlichen Soldaten zum Opfer gefallen waren.
Der ehemalige katholische Kriegspfarrer Anton Vögle, nach dem Krieg Professor für neutestamentliche Theologie an der Uni Freiburg, verklärte den Massentod bei Stalingrad in einer Gedenkrede zum Volkstrauertag 1957 vor dem Deutschen Bundestag.
Deshalb wurde für sie, für die meisten, die letzte Stunde nicht nur die schwerste, sondern in einem wahren Sinne die größte Stunde ihres Lebens. Nicht nur die letzte Not, ein letztes Erleiden, sondern ein letztes Wort zum Leben, die bewusste Hingabe eines zusammengefassten Lebens. So mancher starb anders, besser, leichter, als es Außenstehende ahnten, und wahrhaben wollten.
Das heißt, die Soldaten waren die unschuldigen Opfer und nicht etwa Mittäter. Das entsprach natürlich genau dieser Rede von der sauberen Wehrmacht, die eben keine Verbrechen begangen hatte. Und es entsprach auch den Erwartungen von Millionen Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehrten und die es ja galt, wieder in die bundesdeutsche Gesellschaft zu integrieren.
Dass Soldaten der Wehrmacht und damit indirekt auch die Kriegspfarrer nicht nur Opfer, sondern auch Täter waren, diese Einsicht sollte sich erst Mitte der 1990er Jahre mit der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung durchsetzen.
Michael Hollenbach war das über deutsche Kriegspfarrer in Stalingrad und den Versuch, dem Grauen einen höheren Sinn zu verleihen. Die christliche Kindertaufe, die bedeutet, ein Kind wird aufgenommen in die kirchliche Gemeinschaft. Eigentlich. Bei Inga war es anders. Sie ist heute 80 Jahre alt und möchte nicht, dass ihr Nachname genannt wird. Ingas Mutter war Jüdin. Sie wurde in Auschwitz ermordet. Der Vater war Kommunist. Er überlebte das KZ Sachsenhausen. Die Tochter Inga ist in Norwegen aufgewachsen, in Oslo. Und damit sie nach dem Krieg nach Deutschland kommen durfte, zu ihrem Vater, musste sie in Oslo erstmal christlich getauft werden. Warum? Das hat Carsten Krampitz recherchiert und er ist mit Inga zu ihrer Taufkirche gereist.
Ullern ist ein westlicher Stadtteil von Oslo, der norwegischen Hauptstadt. Gerade einmal 35.000 Einwohner leben hier. Weltberühmt wurde Ullern durch die Künstlerkolonie Ekelü. Der Maler Edvard Munch hatte hier sein Winteratelier. Der Schrei, sein berühmtes Werk, erzählt von der existenziellen Angst des modernen Menschen, von der Angst, im Universum allein zu sein, ohne Gott. Womöglich hat der Künstler bisweilen Trost in der Ullernkirche gesucht, oben auf dem Hügel. Die kreuzförmige, romanische Kirche bietet Platz für 800 Gottesdienstbesucher. Eine Angestellte der Kirche und der Historiker Professor Dr. Terje Halvorsen begleiten uns.
Ja, also die Kirche wurde 1903 gebaut.
Ja, 1903.
Von einem erbköniglichen Hof, also er war selber Gutsbesitzer und so und der ehemalige Adelsmann, aber, also er nicht, aber seine Vorfahren, aber es gab keinen Adel in Norwegen zu der Zeit mehr. So, aber er war am königlichen Hof beteiligt und hat dann die wahrscheinlich der Stadt oder diese Gemeinde hier das Grundstück gegeben und da haben sie diese Kirche gebaut.
Es gibt in Norwegen keinen Adel?
Nein, ab 1822 abgeschafft. König, ja, aber keine König und Kronprinz und Prinzessin und so, aber sonst kein Adel, nein.
Deutschland hat in seiner Geschichte die Krone abgeschafft und den Adel behalten. In Norwegen war es umgekehrt. Aber deshalb sind wir nicht hier, die 80-jährige Inga und der Autor. Nach dem Krieg wurde Inga hier getauft. Im Rahmen eines Projekts der Rosa-Luxemburg-Stiftung suchen wir nach Spuren dieses Vorgangs. Dabei ist Inga eigentlich jüdischer Herkunft. Warum die Taufe? Wir werden durch die Kirche geführt. Eine Taufe begründet nach christlichem Verständnis das Bündnis des Menschen mit Gott.
Wir müssen gestehen, dass wir alle Atheisten sind. Trotz alledem, trotz der Taufe.
Der Aufnahme in die Gemeinschaft der Christinnen und Christen diente diese Taufe wohl nicht, jedenfalls nicht vor allem. Sie ermöglichte die Aufnahme in die eigene Familie für die damals 4-jährige Inge.
Und sie weiß natürlich nicht, ob ich geschrien habe.
Das hast du bestimmt.
Bestimmt, ne? Und ich, ja.
Du bist 4 Jahre?
Ja, knapp 3,5.
3,5, schreit man da noch?
Weiß ich nicht.
Wenn sich die alten Wasser ins...
Wenn man, ja, weiß ich nicht, wie ich mich da verhalten habe.
Ingas Mutter, Edith Raphael, wurde vor 80 Jahren in Auschwitz ermordet, am 3. März 1943. Auf der Flucht vor den Nazis hatte die jüdische Kommunistin in Oslo im Exil gelebt. Nach der Invasion der deutschen Wehrmacht ging sie in den Untergrund. Hier in Norwegen hat sie auch Ingas Vater kennengelernt, den KPD-Mitbegründer und Verleger Hans Holm.
Von der Taufe hat er nichts erzählt, auch so von dieser Geschichte nicht. Hat nur aufgeschrieben. Da habe ich das dann gefunden und ich habe dann irgendwann, ich habe sogar ein silbernes Besteck, Kinderbesteck, geschenkt. Und hinten drauf war der 19. Juni 1946 drauf.
Sigrid Helisen-Lund hat nach der Verhaftung von Ingas Eltern das jüdische Baby in einem evangelischen Kinderheim versteckt. Später hat sie Inga auch formal adoptiert. Sigrid Helisen-Lund war bei den Quäkern, also glaubte sie, dass in jedem Menschen das Licht Gottes wohnt. 2006, nicht ganz 20 Jahre nach ihrem Tod, wurde sie in Israel in der Gedenkstätte Yad Vashem zu einer der Gerechten unter den Völkern ernannt. Inga und viele andere Menschen jüdischer Herkunft haben ihr Leben dieser mutigen Frau zu verdanken. In Oslo soll jetzt nach ihr ein Platz benannt werden. Von ihrem Taufgeschenk aber, einem silbernen Besteck, ist nur noch der Löffel erhalten geblieben.
Und ich habe den Löffel auch nicht allzu sehr beachtet, aber wenn und hin nachgeguckt habe, ich denke, bist du am 22. September 1942 geboren, was soll denn das Datum? Ich habe sehr spät erst, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, die Verbindung zwischen Taufe und dieser ganzen Geschichte. Und dann wusste ich, oh Gott, das ist von da.
Ingas Vater überlebte das Konzentrationslager Sachsenhausen. Als er nach der Befreiung sein Töchterchen nach Deutschland holen wollte, fehlten ihm die Papiere. Inga hatte keine Geburtsurkunde, die seine Vaterschaft bestätigt hätte. Daher die Taufe.
Also mein Vater wollte also überhaupt nicht, dass ich getauft werde, weil er ja auch Atheist ist. Aber dann hat man ihn überredet, dass dieser Akt, den ich eben beschrieben habe, notwendig ist, damit er mich überhaupt wieder nach Deutschland mitnehmen kann und nachweisen kann, dass ich sein Kind bin und er das Kind nicht gestohlen hat, nicht entführt hat und nicht irgendwie, ja, das musste sein.
Vor Ingas Taufe musste der Deutsche Hans Holm erst einmal die norwegische Staatsbürgerschaft beantragen, da seine Tochter durch die Adoption von Sigrid Helisen-Lund Norwegerin war. Einer der zwei Bürgen damals für die Erlangung der norwegischen Staatsbürgerschaft war der Vater unseres jetzigen Begleiters, des Historikers Terje Halvorsen. Erst danach konnte die Taufe stattfinden.
Und hier ist jetzt das Taufbecken. Wir wissen nicht, ob es das
ob es diese Einlage schon gab oder es damals also so einfach war, wie es hier dann auch gibt.
Steht wohl als unten, Stein. Steht wohl auf der Rückseite auf nichts.
Vielleicht, wann es hergestellt ist?
Das habe ich nein.
Warte mal.
Hier haben wir was.
So.
Hier 1903.
Und so kam es, dass die Quäkerin Sigrid Helisen-Lund für ein jüdisches Mädchen eine christliche Taufe organisierte, damit der deutsche Kommunist Hans Holm vom norwegischen Staat seine Tochter zurückbekam.
Ist ja, wir haben das Original-Taufbecken.
Ja.
Ja, da muss irgendein Wasser drin sein, ein Weihwasser wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das ist oder wie sich das vom richtigen Wasser unterscheidet oder normalen Wasser, weiß ich nicht.
Auf dem Taufschein war Hans Holm als Vater angegeben. Endlich hatte er ein Dokument. Wie fühlt sich das für Sie als Atheistin an, nach so vielen Jahren das Original-Taufbecken zu berühren?
Eigensinnartig oder einzigartig eigentlich. Ich weiß nicht. Aber mein Vater hat von der Taufe direkt nie was erzählt. Er hat auch nicht erzählt, ob ich hier geschrien habe, ob ich das mit einer neuen Gelassenheit genommen habe. Er hat auch nicht erzählt, wer dabei war.
Aber er war dabei.
Er muss ja wohl. Ich denke, doch.
Doch, jemand hat dich doch hierher gebracht.
Ja.
Na, hat ja auch
ja, Sigrid Lund könnte sein können. Ja, auch Sigrid Lund, sie ja, war ja immer ja, noch die ja, ja, Adoptivmutter. Ja, ja, ne? Er ist ja extra deshalb so lange geblieben, damit er jetzt endlich nach der Taufe es dann sein Kind war. Damit war er bestätigt, dass es sein Kind ist.
Sein Kind. Die Taufurkunde war ein wichtiges Dokument. Durch diese Taufe kam wohl kein Bündnis mit Gott zustande. Das Band aber zwischen Tochter und Vater, das die Nazis zerstört hatten, wurde jetzt amtlich besiegelt. Das Mädchen Inge konnte heim.
Carsten Krampitz war das mit der Geschichte einer rettenden Taufe im norwegischen Oslo 1946. Gesprochen hat den Beitrag Ralf Spengler. Und Sie können ihn auch nochmal hören, wenn Sie möchten. In ein paar Minuten ist er online auf deutschlandfunk.de und natürlich auch in der DLF Audiothek-App. Die Demokratische Republik Kongo und der Südsudan, das waren die Stationen der jüngsten Papstreise. Gestern ist Franziskus zurückgekehrt nach Rom. Trotz gesundheitlicher Probleme hatte er sich auf den Weg gemacht nach Afrika. Es war seine inzwischen 40. offizielle Reise als Papst. Die sollte auch beitragen zum Friedensprozess im Kongo und im Südsudan. Was hat Franziskus aber mit seiner Reise tatsächlich bewirken können? Vatikan-Korrespondent Jörg Seißelberg kommentiert.
Woran misst sich der Erfolg einer Papstreise? An der Zahl der Menschen, die die jeweiligen Besuche mobilisiert hat? Dann war die Reise Franziskus in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan eine der erfolgreichsten seines Pontifikats. Über 1 Million Menschen verfolgten die Messe in Kinshasa. Auf den Fahrten von den Flughäfen in die jeweiligen Städte säumten Hunderttausende die Straßen. In Afrika sehen die Menschen in der Kirche im Allgemeinen und den Papst Franziskus im Besonderen Hoffnungsträger. Auch deswegen steigt die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in Afrika im Gegensatz zu Europa. Oder misst sich der Erfolg einer päpstlichen Mission eher daran, wie das Oberhaupt der katholischen Kirche die Menschen mit seinen inhaltlichen Botschaften erreicht? Auch hier gibt es keinen Zweifel, das ist ebenfalls gelungen. Die Sprechchöre Pas de Corruption, keine Korruption, in Kinshasa gerufen von Jugendlichen bei der Messe auf Aufforderung des Papstes, dürften den politisch Verantwortlichen im Kongo immer noch in den Ohren klingen. Oder sind es dann doch die konkreten Ergebnisse, an denen sich entscheidet, ob eine Papstreise etwas bewegt hat? Auch hier, und das ist eher ungewöhnlich, ist die Bilanz des Besuches positiv. In der Regel kehrt der Papst mit einem Sack warmer Worte, aber ohne konkrete Zusagen zurück. Dies ist diesmal anders. Im Südsudan gibt es jetzt die öffentliche Zusicherung des Staatspräsidenten, die Friedensgespräche mit den Rebellengruppen würden wieder aufgenommen. Was dort am Ende herauskommt, wird sich zeigen. Aber es ist endlich ein konkreter Ansatz, um einen neuen Friedensprozess im Südsudan in Gang zu bringen. Bleibt die Frage, was die Reise nach außen bewirkt hat. Denn neben den erhofften Anstößen in den jeweiligen Ländern sollte der Besuch zwar der am meisten von Krieg und Armut gebeutelten Länder dafür sorgen, dass der Blick der Welt wieder nach Afrika geht. Auf dass die Kriege und teilweise unfassbaren Leiden in diesen Ländern wieder wahrgenommen werden. Die Grausamkeiten, die Folter, die Verstümmelungen und das Morden, von denen dem Papst während der Reise in teilweise schwer zu ertragenden Details erzählt wurde. Und dass das Schicksal von 9 Millionen Menschen, die allein im Kongo und im Südsudan aufgrund von Krieg ihr Zuhause verloren haben, nicht morgen von der Welt schon wieder vergessen ist. In diesem Kampf gegen das Verdrängen und Wegschauen hat der Papst in den vergangenen 6 Tagen seine Pflicht erfüllt. Diese Reise war aus zahlreichen Gründen eine der erfolgreichsten der vergangenen Jahre. Jetzt ist es an den politisch Verantwortlichen, nicht zuletzt im benachbarten Europa, es Franziskus gleich zu tun. Der Schrei aus Afrika nach Respekt und Hilfe war in diesen Tagen laut genug.
Ein Kommentar von Jörg Seißelberg zur Reise von Papst Franziskus in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan. Die Reise ist gestern zu Ende gegangen. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers, heute mit Philipp May. Es geht um 3 Jahre Corona und die Frage, wie viel werden wir uns verzeihen müssen? Wenn Sie dazu eine Meinung haben, können Sie gerne anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Bis hierher am Mikrofon war Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.